Schönen guten Tag, Herr Siegel. Hallo.
Hallo.
Es gibt ja so ein Klischee. Lassen Sie uns mal damit anfangen. Das Klischee besagt, dass Indie-Games im pixeligen Retro-Stil gestaltet sind. Was sagen Sie denn zu diesem Klischee?
Ja, das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Die Wahrheit ist allerdings inzwischen, dass der Retro-Style, dieser Pixel-Matsch, wie er von seinen Feinden liebevoll genannt wird, das ist natürlich ein billiger Stil, allerdings ist es wirklich ein Vorteil, dass das hauptsächlich bei Indie-Games nur mehr die einzige Möglichkeit wäre, ein Spiel so zu gestalten. Inzwischen ist es durchaus so, dass die Tools schon so aufwendig und gut geworden sind, dass die grafischen Möglichkeiten eigentlich an AAA-Spiele teilweise schon heranreichen. Es gibt da Tools wie Unity zum Beispiel, mit dem man 3D-Umgebungen wunderbar gestalten kann, auch für Entwickler ganz ohne Geld. Und vor ganz kurzem haben die ganz großen Grafikriesen der Branche, nämlich Epic Games und Crytek, die deutsche Firma Crytek, ihre Hochglanz Engines eigentlich fast zum Spottpreis von Subskriptionsgebühren von 20 bzw. 10 Dollar pro Monat auch für Indies geöffnet. Das heißt also, mit dem Mythos von dem 8-Bit-Grafik, die jetzt ewig Indie sein wird, wird bald aufgeräumt werden.
Und welche Bedeutung haben Indie-Games für die deutsche Game-Branche inzwischen?
Es ist schwierig, das lokal zu begrenzen, weil es ist eine sehr globale Kultur ist eigentlich. Also das Grundelement von Indie ist ja eigentlich der digitale Vertrieb. Also ohne Internet gibt es keinen Indies. Die Unabhängigkeit, die schon im Namen drinnen steckt von den großen Publishern, die war ja eigentlich in dem Moment gegeben, als man nicht mehr ein Produkt auf CD oder DVD pressen und per Palette dann in die Läden karren musste. Das wirtschaftliche Potenzial abzuschätzen ist extrem schwierig. Das ist alles sehr zerfasert auf einzelne Download-Plattformen, einzelne Entwickler. Allerdings, man kann es mit gutem Gewissen sagen, also das wird eher noch wachsen.
Was halten denn Indie-Games für Spieler bereit, was die Spiele der großen Studios nicht bieten können?
Der große Unterschied ist der, dass sich Indie-Entwickler auf kleinere Nischen konzentrieren können. Also wenn die großen Schlachtschiffe der AAA-Industrie, die müssen ja für Millionen Publikum produziert werden, da werden natürlich dann sehr viele Kompromisse geschlossen. Indie-Games sind schon profitabel ab 100.000 Stück, je nachdem wie groß das Team ist, das daran arbeitet. Das heißt, man kann da durchaus sehr spleenige und sehr einzigartige Konzepte umsetzen und ist trotzdem noch profitabel. Also das ist wahrscheinlich das größte kreative Potenzial, das eben nicht unbedingt auf diesen Millionenmarkt geschielt werden muss, sondern dass durchaus da auch ganz obskure Interessen bedient werden können und das trägt natürlich zur Vielfalt extrem bei.
Nun hat in Berlin die International Games Week begonnen, bei der auch, ich habe es schon gesagt, der A-Maze Award für Indie-Games verliehen wird. Was zeichnet die nominierten Spiele denn aus?
Ja, interessant ist ja da hinzuzufügen, dass dieses Mal das erste Mal dieses Festival nicht mehr das Wort Indie im Namen trägt. Ich habe da mit Thorsten Wiedemann, dem Gründer, gesprochen und er hat gesagt, das ist eine bewusste Abgrenzung, weil mit dem Wort Indie inzwischen schon sehr viel Schindluder auch betrieben wird. Es geht eigentlich eher um das Feiern einer Subkultur und die EMAs möchte da, wie in den Jahren zuvor, eigentlich so ein bisschen den Underground abbilden und außergewöhnliche Spielideen forcieren.
Haben Sie einen Favoriten?
Ich kann noch nicht sagen, aber ich bin ganz überzeugt davon, dass ein außergewöhnliches Spiel wahrscheinlich da die Trophäe nach Hause tragen wird. Also ich bin gespannt.
Was waren denn die größten Innovationen der letzten Zeit?
Das ist schwer zu sagen. Also wahrscheinlich ist die größte Innovation als Ganzes die wahnsinnige Breite, in die das ganze Feld gegangen ist. Also vor einigen Jahren waren ja Indie-Spiele technisch und auch vom Design her eher oft einmal so Reminiszenzen an so glorreiche Retro-Tage. Also Braid zum Beispiel, ein ganz großes Indie-Spiel, war ja eigentlich eine Super Mario-Paraphrase, aber inzwischen geht das Experimentieren in alle Richtungen. Also das wirklich größte Innovative in den letzten Jahren ist tatsächlich einfach die wahnsinnige Bandbreite und Palette an unterschiedlichsten Ideen.
Jetzt haben wir über Innovationen und über Möglichkeiten gesprochen. Eine Sache müssen wir natürlich noch ansprechen, nämlich die Frage nach dem Geld. Welche Finanzierungsmodelle gibt es denn für Indie-Games, damit die auch in Zukunft mithalten können?
Ja, das ist ein bisschen der Irrtum, der da in dem Wort schon mitschwingt. Also es gibt die Indie-Szene an sich ja eigentlich gar nicht. Also es gibt inzwischen schon sehr viele eigentlich mittelgroße Studios, die im großen Business von ihren Publishern mehr oder weniger abserviert wurden, weil irgendwie nur mehr auf Blockbuster setzen. Das heißt, es gibt durchaus hochprofessionelle Indie-Teams mit mittlerer Größe. Dann gibt es eben Einzelkämpfer, ganz berühmte wie Notch von Minecraft oder Jonathan Blow, der übrigens auch auf der EMA sprechen wird. Und dann gibt es hunderttausende Einzelentwickler, die in Game Jams oder Ähnlichem eigentlich für lau oder für ganz gratis tatsächlich ihre Spiele auf den Markt werfen. Tatsache ist, dass mit Kickstarter, also mit Crowdfunding, ganz neue Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Studios existieren und da werden auch extrem interessante Projekte finanziert.
Also die Zukunft gehört Indie-Games.
Kann man so sagen, ja.
Das sagt Rainer Siegel, er ist Gründer der Website videogametourism.at und er ist Autor bei der österreichischen Zeitung Der Standard. Mit ihm haben wir gesprochen über Indie-Games, die bei der International Games Week in Berlin groß vertreten sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.